Dieser Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, der steht ja so da nicht, trifft ja auch gar nicht zu. Es ist ja nicht so, dass Sokrates nichts wüsste.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über den zweiten und den dritten Teil dieser Trilogie zur Verurteilung des Sokrates. Ich habe ja schon in der letzten Folge mit Ralf Becker gesprochen über Platons Dialog Euthyphron. Das ist der, in dem Sokrates zum Gericht geht, weil er dort verklagt worden ist wegen Jugendverderben und Gotteslästerung. Und da ging es um die Frage nach der Frömmigkeit und jetzt sprechen wir über die Apologie, das ist der Dialog, in dem Sokrates schon vor Gericht steht und sich verteidigen muss gegen diese Vorwürfe. Und dann sprechen wir über Kriton, das ist der Dialog, in dem er schon im Gefängnis ist und ihm jetzt vorgeschlagen wird, flieh doch einfach aus Athen und er sagt, nein, das kann ich nicht machen. Es gibt dann noch einen weiteren Dialog in dieser Linie, der heißt Phaidon. Das ist der Dialog kurz bevor Sokrates dann vom Staat Athen getötet wird. Über den werden wir auch in Zukunft hier dann nochmal sprechen. Aber jetzt geht's erstmal los mit der Apologie. Bei der Apologie ist es jetzt so, sicherlich einer der bekanntesten Dialoge von Sokrates, obwohl es eigentlich fast ein Monolog ist. Also ab und zu sagt genau. Mal der Mann, der ihn verklagt hat, da so ein paar Sätze. Aber eigentlich sind das diese, die Verteidigungsreden eigentlich, ne, von Sokrates vorm Gericht. Das war so ein Volksgericht, ja, ich glaube, wo es ausgelost wurde oder so, wer da ist, ich glaube, 500 Menschen sind da und mussten dann quasi entscheiden, ist Sokrates jetzt schuldig, tatsächlich eben die Jugend verführt zu haben und Gotteslästerung betrieben zu haben und was soll das Strafmaß dann eigentlich sein?
Genau, also ich habe das auch noch mal nachgesehen, weil uns das sehr fremd vorkommt, diese Form der Gerichtsbarkeit. Also die athenische Demokratie war ja eine Demokratie, die sehr viel auf das Losverfahren gegeben hat. Also wir verstehen heute Demokratie mit dem Mehrheitsprinzip ja so, dass gewählt wird. Ja. Hier hat das Los häufig entschieden. Und es wurde, so habe ich es mir selber angelesen, jedes Jahr wurde aus den freien Bürgern, es betrifft natürlich nur die Freien, das waren ja nur 10%, also es waren nur Männer, also die Frauen waren schon raus, Kinder sowieso, Sklaven waren raus, sogenannte Metöken, also wie Aristoteles, also die nicht Athener waren und so weiter. Das sind also 10% der Bevölkerung, davon sprechen wir, wenn wir von der Demokratie da sprechen. Und dann wurde aus diesen Bürgern jedes Jahr ein Reservoir von 6.000 ausgelost, aus denen dann für ein Gerichtsverfahren jetzt in dem Fall tatsächlich 500 ausgelost wurden, die dann über Sokrates zu Gericht eben saßen. Und in der Tat waren zwei Reden zugelassen, nämlich erstmal die Rede des Anklägers, also hier vertreten von Meletos in der Tat, und dann halt die Verteidigungsrede, die Apologie von Sokrates. Und in der Tat sticht dieses Werk bei Platon heraus, weil, wie Sie schon sagen, es ist kaum ein Dialog, es ist eigentlich es sind drei Reden von Sokrates, nämlich seine eigentliche Verteidigungsrede vor diesen 500 Bürgerrichtern, die, wie gesagt, ausgelost wurden, die auch keine Rückfragen stellen oder irgendwas, sondern die hören sich diese Reden des Anklägers und des Beklagten eben an und entscheiden dann. Ja, und die Mehrheit entscheidet am Ende. Ne? Bei Gleichstand wäre es ein Freispruch und entsprechend anders entscheidet die Mehrheit. Und dann kommt noch eine zweite Rede von Sokrates, die etwas kürzer ist, zur Festlegung des Strafmaßes. Also nachdem dann mit einer Mehrheit von 280 zu 220 dann dieses Bürgergericht beschlossen hat, dass er schuldig ist. Und dann gibt es, also das ist wahrscheinlich wirklich eine platonische Erfindung, weil das nicht zu diesem Prozess eigentlich dazugehörte, dass er dann am Ende, nachdem dann das Strafmaß, nämlich Todesstrafe dann beschlossen wurde, er sich nochmal an seine Richter wendet und getrennt nämlich an diejenigen, die für die Todesstrafe gestimmt haben und diejenigen, die dann für eine Geldstrafe gestimmt haben. Das sind diese drei Reden und die machen zusammen diesen Text der Apologie aus. Und in der Tat, mit Ausnahme dieses kurzen Dialoges mit seinem Ankläger Meletos, handelt es sich ja eigentlich gar nicht um einen Dialog, sondern um
ja, und wir erfahren viel, also hier drin. Einmal natürlich Sokrates ganz eigenes eigentlich Verständnis dessen, was er da eigentlich macht, wie er Philosophie betreibt, wie das auch quasi losging oder was es, wie das Orakel von Delphi irgendwie meinte, niemand ist weiser als Sokrates. Und er verteidigt sich auch eigentlich gegen Dinge, die gar nicht direkt in der Anklage stehen. Also diese hauptsächliche Anklage ist ja eben diese Gotteslästerung und Verderbung der Jugend, aber er verteidigt sich auch in dieser ersten Rede gegen so andere Vorwürfe, die irgendwie im Raum stehen. Also zum Beispiel, dass er ein Sophist eigentlich sei, dass er eigentlich so ein Wortverdreher ist, der für Geld den Leuten quasi ja, erzählt, was sie hören wollen oder was sie gerade nicht hören wollen, was ja genau gegen sein Philosophieverständnis eigentlich geht.
Genau, ganz richtig. Also es gibt im Grunde genommen zwei Verteidigungsreden, nämlich eine Verteidigung gegenüber der Anklage, der eigentlichen Anklage, die eben diese doppelte ist, also Asebie und sowas wie Gottlosigkeit oder Gotteslästerung einerseits und Verderben der Jugend, Jugend andererseits. Und dann tatsächlich eine erste Verteidigungsrede gegenüber einer Anklage, die gar nicht eingereicht worden ist, sondern die so die Runde irgendwie macht, also Vorurteile gegen Sokrates. Und in der Tat ist es so, dass Sokrates, dass es eigentlich nichts Schlimmeres sozusagen geben kann für einen platonischen Philosophen oder für einen sokratischen Philosophen, als der Vorwurf, Sophist zu sein. Sophisten waren die großen, großen Antipoden der Philosophen, ja, also der sokratisch-platonischen Philosophen. Und diese Vorwürfe, gegen die er sich hier verteidigt, sind einerseits der Vorwurf, dass er irgendwie Naturphilosophie betreibe, das entkräftet er ganz schnell, also das beruht auf einer Verwechslung eben mit diesem Anaxagoras, den ich eben schon mal erwähnt habe, dass er eben Geld nehme für seine Tätigkeit. Auch das lässt sich schnell entkräften, weil sich dafür kein Zeuge findet. Das hat halt tatsächlich nicht stattgefunden. Aber dieser andere Vorwurf ist der, dass er ohne Rücksicht auf die Wahrheit argumentiere und Unrecht zurecht mache. Und das kann er nicht auf sich beruhen lassen. Also dahinter stehe, dass er sich sozusagen ein Wissen anmaße, das er eigentlich ja gar nicht habe. Und das ist ja genau der Punkt, um den es ihm in seinem Philosophieren ja tatsächlich geht. Nämlich sagen, die Differenz zwischen dem bloßen Glauben, etwas zu wissen einerseits und dem tatsächlichen Wissen andererseits aufzuweisen, wo sie denn vorliegt. Und da kommt dann diese ganz, ganz zentrale Stelle in der Tat mit diesem Orakel von Delphi.
Ja, das ist interessant, weil das der Philosophie, würde ich sagen, ja bis heute eigentlich so ein bisschen auch anhaftet oder vielleicht auch Intellektuellen an sich, dass es immer diesen Vorwurf gibt, das ist ja nur so Wortverdrehung und es ist nur eigentlich sich so in Fachbegriffen irgendwie suhlen oder sowas und dann wäre die Verteidigung immer, nee, wir brauchen diese Begriffe eigentlich, um der Wahrheit näher zu kommen, irgendwie um das, was da ist, irgendwie noch besser analysieren zu können und so. Und das findet sich hier eigentlich auch, ne? Also in diesem natürlich ursprünglichen Kampf Philosophen gegen Sophisten, aber auch hier, dass Sokrates dann quasi vor Gericht nochmal sagen muss, nee, das ist genau eigentlich nicht das, was ich mache. Das ist aber das, was natürlich von staatlicher Ebene ja so störend wirkt, dass wenn man, weiß ich nicht, den Kriegsherren und den Politikern oder sowas dann immer sagt, na, ihr habt eigentlich keine Ahnung, weil das ist ja eigentlich die vielleicht auch Staatsphilosophie, an die man glaubt, dann ist ja gerade das, diese Wortverdrehung, die aber für Sokrates jetzt, nee, was ganz anderes ist, nämlich so die Suche eigentlich nach der Wahrheit. Und er sagt ja auch, also das Orakel von Delphi hat dann gesagt, niemand sei weiser als er und das wäre eigentlich sein ganzer Sinn im Leben, dann alle pseudo-weisen Männer aufzusuchen und mal zu schauen, ob die nicht doch eigentlich mehr wissen, also dann doch den Weiseren zu finden und er sagt dann, er hat niemand Weiseren gefunden und sagt dann auch aus dieser Nachforschung, also ihr Athener, sind mir viele Feindschaften entstanden und ja, das glaubt man auch.
Ja genau, ne, das ist genau das, wir sprachen eben schon mal kurz darüber, das ist natürlich etwas, das keiner gerne hört, also auch ein Stück weit entlarvt zu werden, wenn man es denn überhaupt zugibt, entlarvt worden zu sein, aber zumindest glauben andere das und das reicht ja schon, dass man sich in den Augen anderer blamiert hat, denn diese Gespräche haben ja meistens unter Zeugen stattgefunden. Das sehen wir ja so in den platonischen Dialogen. Das ist ja eigentlich nie Sokrates und sein Gesprächspartner allein, sondern da sind ja noch andere drumherum. Und das, man will ja da sein Gesicht nicht verlieren. Und in der Tat, es sind ja drei Gruppen, die er da durchgeht. Eigentlich ja nur um diesen Orakelspruch, den ja ein Freund von Sokrates eingeholt hat. Also Chairiphon. Das ist ja ein Jugendfreund von Sokrates, der eben das Orakel von Delphi da befragt hat, ob denn jemand weiser sei als Sokrates und diese Antwort des Orakels bekommen hat, die Sokrates ja seinerseits sehr irritiert hat. Also ne, er ist ja nicht selbst aufgetreten mit dem Anspruch, also ich bin der Weiseste von allen, sondern wollte er seinerseits wissen, was es mit diesem Orakelspruch auf sich hat. Das Orakel ist ja immer sehr rätselhaft eigentlich geblieben und eigentlich hat er sich auf die Suche nach der Lösung dieses Rätsels begeben, nämlich was kann denn damit gemeint sein? Ich bin doch nicht weise. Also gehen wir doch mal jetzt zu den weisen Athenern und der Reihe nach sind das zunächst mal die Staatsmänner, die Politiker, dann die Dichter und dann die, ja, Handwerker, Techniker. Also im Griechischen findet sich hier Technē, das ist ein weiterer Begriff als das Handwerk jetzt im Deutschen. Das ist eigentlich eine Form von Fachwissen, ja. Und vielleicht sogar Fachwissenschaftler. Ich würde sogar vielleicht sogar so weit gehen, das so weit auszudehnen. Dann hätten wir das auch in der Aktualität, also was wie Politik, Kunst und Technik und Wissenschaft. Ja, das sind so die drei Gruppen, die er durchgeht und muss bei allen irgendwie feststellen, ja, tatsächlich, also zum Beispiel die Politiker kommen in der Tat am schlechtesten weg. Das passiert in den platonischen Texten häufiger, dass also hier derjenige tatsächlich nicht wirklich zeigen kann, dass er tatsächlich weiß, wovon er glaubt, es zu wissen. Und da geht es dann ja um Staatsangelegenheiten. Es geht zuerst und zuvorderst um die Fragen nach der Gerechtigkeit und all diesem oder Tapferkeit und diese Dinge. Bei den Dichtern, die können eben nicht sagen, woher sie ihre Inspiration eigentlich haben. Also sie können gewissermaßen keine Rechenschaft ablegen über das, was sie schreiben, sondern es sind schöne Texte, schöne Worte, Tragödien, Komödien und so weiter, Gedichte etc. Aber es fehlt auch hier die Rechenschaftsgabe. Ein ganz wichtiges, vor allem auch sicherlich platonisches Motiv, dieses Logon Didonai, also Rede und Antwort stehen, ja, also sozusagen auch rechtfertigen können, warum man eigentlich von dem überzeugt ist, wovon man überzeugt ist. Es reicht nicht, vielleicht zufällig das Wahre zu sagen, sondern man muss auch Gründe dafür geben können. Und das können beide eben nicht. Auch die Dichter können das nicht. Und bei den, ja, Technikern, den Fachwissenschaftlern, also wie auch immer man das moderner übersetzen möchte, ist es so, dass die tatsächlich ja etwas wissen. Die haben ja eine Sachkunde. Wir hatten eben schon diejenigen, die sich in der Reitkunst, in der Rinderzüchterei und so weiter auskennen. Die wissen wirklich Bescheid auf ihrem Gebiet. Und viel besser auch der Schiffsbauer und was weiß ich. Natürlich weiß da Sokrates nicht mehr. Der war Bildhauer übrigens, gelernter, ne? Wie sein Vater eben auch. Also er hat ja selber ein Handwerk gelernt, ne? Und beherrscht. Aber auch nur dieses und nicht zum Beispiel das Schiffsbaushandwerk. Das Problem ist nur, dass Experten dazu neigen, wenn sie auf einem Gebiet Expertise haben, zu glauben, dass sie auch auf anderen Gebieten oder fast auf allen anderen Gebieten sich auch auskennen würden. Ja, und das ist natürlich nicht der Fall. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ja, wäre hier sozusagen die Maxime eigentlich, die aber nicht befolgt wird. Und da darf man sich auch fragen, ob man das nicht auch heute kennt, dass sozusagen also Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler zu einer Frage eben befragt werden und sich auch befragen lassen auf einem Gebiet, auf dem sie eigentlich gar nicht ausgewiesen sind. Darauf bezieht sich eben an dieser dritten Stelle dieser wunderbare Satz aus der Apologie. Einerseits das Zugeständnis, diese wussten wirklich, was ich nicht wusste und waren insofern weiser. Ein ganz wichtiges Zugeständnis, eine ganz wichtige Einsicht. Aber und dann der nächste Satz, weil er, also jetzt der andere, das mit dem er da gesprochen hat, seine Kunst gründlich erlernt hatte, also seine Kunst gründlich erlernt hatte, wollte jeder auch in den anderen wichtigsten Dingen sehr weise sein. Und diese ihre Torheit verdeckte, jene ihre Weisheit. Das ist also das, was hier herauskommt. Und so kommt Sokrates dann dazu zu sagen, ja, also offenbar ist doch was dran an diesem Orakelspruch von Delphi.
Ja, wie sagt man? Humble brag, sagt man doch heutzutage so. Also sagt man, ja gut, ich habe es jetzt rausge-, bin ich dann wohl doch der Weiseste, den es gibt? Ich habe die ja alle
Ja.
gefragt. So. Also
Ja, und
deswegen
zwar
finde ich.
warum? Weil er zumindest weiß, dass er diese Dinge nicht
Ja.
weiß. Ne? Also da
Das
kommen wir nahe so
Nichtwissen,
an
ja.
sokratische Nichtwissen heran. Ne? Also sozusagen wenigstens maßt Sokrates nicht sich ein Wissen an, das er gar nicht besitzt. Ne? Und in diesem Nichtwissen oder in dieser Nichtanmaßung besteht offensichtlich seine Weisheit. Ne?
Ja, das finde ich total, ich weiß nicht, immer noch irgendwie aufwühlend. Also man ist richtig, ich weiß nicht, man liest das so und ist fiebert eigentlich mit, wenn man diese Apologie liest, weil man sich denkt, was traut er sich eigentlich da zu sagen? Also alles und jeden in Athen eigentlich als Idioten zu bezeichnen. Mir fällt gerade noch mal ein, Athena ist ja auch die Göttin der Weisheit, ne? Also ist ja eigentlich auch so die Stadt der Göttin der Weisheit eigentlich, in der Sokrates quasi so sagt, die wissen eigentlich alle gar nichts. Heutzutage würde man wahrscheinlich aber auch sagen, ja, ist wahrscheinlich für eine Gesellschaft gar nicht so wichtig. Wir haben das mit Politikern ganz oft, ne? Dass irgendwer dann Bildungsminister wird, obwohl er davon keine Ahnung hat, weil es nur darum geht, eigentlich Mehrheiten zu versammeln und irgendwie so diese Geschicke zu leiten. Aber das ist natürlich hier wirklich radikal, das eigentlich so zu sagen. Und ja, dieses Nichtwissen eigentlich mit der dann doch der größten Weisheit eigentlich so gleichzusetzen. Also ich finde, das kriegt einen auch immer noch, wenn man es so liest.
Ja, also ich glaube, da sind wir an einem ganz wesentlichen Punkt. Also gerade wenn es jetzt auch um das sokratische Nichtwissen geht, weil es häufig falsch verstanden wird. Häufig, also weil, ne, das ist so dieser Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Der steht ja so da nicht. Und trifft ja auch gar nicht zu. Es ist ja nicht so, dass Sokrates nichts wüsste. Ich habe eben schon gesagt, ne, auf die Bildhauerei zum Beispiel, hat er sich verstanden. Er weiß durchaus vieles. Er weiß zum Beispiel, ne, was weiß ich, wie viele Einwohner die Stadt Athen hat oder dass der Tag- und Nachtwechsel irgendwie existiert, dass es tags hell ist, nachts dunkel und so weiter. Ja? Also es kann ja nicht die Rede davon sein, dass er nichts wüsste. Sondern dieses Nichtwissen bezieht sich eben auf einen ganz bestimmten Lebensbereich letzten Endes. Und dieser Lebensbereich betrifft Fragen der Lebensführung, und zwar etwa Fragen darauf hin, worauf es im Leben letztlich ankommt. Ja, und dann ist vieles im Umlauf, wie auch in unseren Tagen. Es kommt darauf an, möglichst erfolgreich im Beruf zu sein, was weiß ich, möglichst schön und attraktiv zu sein, möglichst reich zu sein, möglichst finanziell unabhängig zu sein, was auch immer, möglichst berühmt zu sein oder so, ne? Und hinsichtlich dieser Dinge hat Sokrates seinen Schülern offenbar immer wieder sehr deutlich gemacht, dass man letztlich nicht wissen kann, ob diese Dinge einen tatsächlich glücklich machen. Ja? Es kann nämlich genau ins Gegenteil umschlagen. Man setzt auf eines dieser Ziele im Leben und stellt dann plötzlich fest, das Gegenteil von dem, was ich mir davon erträumt oder erwartet habe, tritt eben ein. Das kann man nicht wissen. Was man aber sehr wohl wissen kann, ist, worauf es ankommt im Handeln gegenüber anderen Menschen, gegenüber dem Gemeinwesen. Davon handelt der Kriton ja eben später. Also was wir sagen, dem Staat schulden, was wir dem Gemeinwesen schulden. Und da bewegen wir uns im Bereich des Tugendwissens. Und da kann keine Rede davon sein, dass Sokrates da nichts gewusst hätte, sondern dass es darauf ankommt, im Leben tapfer zu sein, besonnen zu sein, gerecht zu sein, weise zu sein und so. Das ist definitiv ein Wissen, das er gehabt hat. Worauf er sagen, seine Gespräche abgestellt hat, ist dann die Frage, was heißt das eigentlich, gerecht zu sein? Was heißt das eigentlich in einer konkreten Situation? Und dann wird es eben tricky gewissermaßen. Ja? Da hilft es jetzt nicht zu sagen, so, oh, ich habe hier eine Pauschaldefinition für alle möglichen Fälle und wenn man die auswendig gelernt hat, dann weiß ich Bescheid und muss mich um eben nichts mehr kümmern. Ne? Sondern da fängt es eben an, kompliziert zu werden, wenn man in einer konkreten Situation ist und in dieser Situation gefragt ist, eben Gerechtigkeit walten zu lassen oder tapfer zu sein und so weiter und so fort. Oder in einer solchen Extremsituation, in der Sokrates sich ja selber später befindet im Kriton, wenn er im Gefängnis sitzt und dort praktisch auf den Vollzug, die Vollstreckung der Todesstrafe eben wartet. Ne? Aber auch dieses Nichtwissen, dieses, Sie hatten das eben so schön salopp gesagt, dass die alle irgendwie Idioten seien, ja nicht generell gewissermaßen. Wie gesagt, also die Dichter können schön schreiben und die ganzen Handwerker, Techniker verstehen sich auch auf ihre jeweilige Sachkunde. Bei den Politikern wird es insofern etwas schwieriger, als hier offenbar deutlich wird, dass sie sich nicht so sehr auf das tugendhafte Leben verstehen, also auf das eigentlich Wichtige, ja, also gerecht zu sein und so weiter und so fort, ne? Aber es zielt genau in diese Richtung, ja, also auf das geprüfte Leben als ein tugendhaftes Leben, ja, und darauf bezogen sucht Sokrates nach Wissen und ist natürlich besonders empfindlich für angemaßtes Wissen, das sich dann als Nichtwissen entpuppt.
Irgendwie habe ich da auch, wenn man das wahrscheinlich nicht ganz so sehen kann, aber die ganze Zeit, wenn man es aus heutiger Sicht liest, nochmal so ein Argument für eine freie, unabhängige Presse irgendwie rausgelesen, auch wenn das damals sicherlich nicht so gemeint war. Aber diese Figur Sokrates, die immer wieder kommt und immer wieder fragt, wie meint ihr das eigentlich, ne? Oder was verstehst du eigentlich unter der Tugend oder sowas, als Stachel quasi in diesem Pferd, als das ja dann die Athener Gesellschaft so bezeichnet wird. Und dieses kritische Bewusstsein an sich immer wieder zu hinterfragen, wie das eigentlich gerade gemeint ist und nicht so zu tun, ach naja, das sind unsere Experten und denen glauben wir jetzt mal oder so. Also das hat auch immer noch eine richtige Brisanz, finde ich, wenn man es heute liest. Aber vielleicht müssen wir mal zu den Verteidigungen gegen den tatsächlichen Vorwurf, oder? Das war jetzt alles noch das,
Genau.
was quasi nur so über Sokrates im Raum schwebt. Es gibt ja diesen Vorwurf der Jugendverführung und da gibt es tatsächlich jetzt so ein kleines Dialogsegment. wo Sokrates mit Melitos, der ihn da ja angeklagt hat, mal so hin und her redet und da merkt man quasi so ein bisschen, Melitos weiß eigentlich auch, also das ist jetzt auch wieder quasi so ein Beispiel, vorher ging es ja nur darum, so ein bisschen abstrakter, wie ist es eigentlich bei Sokrates, und jetzt sehen wir es dann quasi nochmal in so einem Mini-Dialog in der Apologie, dass Melitos davon eigentlich nicht so richtig was weiß, also wie eigentlich die Jugend quasi auch nicht verdorben wird oder was eigentlich gut wäre für die Jugend oder was eigentlich jetzt ein Beispiel dafür wäre, wie Sokrates die Jugend genau verdirbt.
Genau, ne? Also wir haben ja eben die Bildung angesprochen von der Bildungspolitik sozusagen, ja, und man kann es in diese Richtung deuten, also diesen ersten kleinen Dialog, den er da mit Miletus führt, dieses Zwiegespräch, naja, du wirfst mir vor, die Jugend zu verderben, da musst du ja einen Maßstab dafür haben, was für die Jugend gut ist, ja, also sozusagen eine Art Bildungsbegriff oder ein Erziehungsideal gewissermaßen, also wie man die Jugend ja offensichtlich gut anleitet, ne? Wenn ich es offensichtlich schlecht tue und sie verderbe. Das heißt also, der Vorwurf des Lasterhaften setzt eigentlich eine Kenntnis wiederum der Tugend eben voraus. Und hier muss Meletos natürlich passen. Also Sokrates weist diesen Vorwurf, die Jugend zu verderben, ab, denn entweder, also absichtlich tut er es eben nicht, weil sozusagen wieder ne, besseres Wissen, ja, tut niemand das Schlechte, das ist eine platonische Überzeugung. Oder wenn, dann eben nicht vorsätzlich, sondern eben unwissentlich, aber dann hat er keine Strafe verdient, sondern Belehrung. Ne? Und dann sind wir wieder in der Situation, dass Sokrates nach einem Lehrer für sich sucht und sagen Sie hier oben, der ist einfach nicht da, weil offensichtlich irgendwie niemand weiser ist als er. Genau. Und dann verhält er sich noch zu diesem Asebi-Vorwurf und überführt Meletos eines Selbstwiderspruches gewissermaßen. Auch da erweist sich Meletos als natürlich schlechter Philosoph oder als gar keiner im Grunde genommen. Denn was heißt denn hier eigentlich, stellt ihm zuerst die Rückfrage, meinst du eigentlich wirklich Gottlosigkeit, dass ich an gar kein göttliches Wesen glaube? Ja, genau so. Ja. Also Atheismus sozusagen. Ja, aber dann wirfst du mir ja vor, dass ich dieses Daimonion befrage, ne? Denn das Daimonion ist sozusagen diese Gottheit in Anführungszeichen, von der man Sokrates vorwirft, sie als eigens erfundene Gottheit einzuführen gegen die offiziell zertifizierten Staatsgötter
Und
gleichsam,
das ist
ja.
irgendwie aber sowas wie eine innere Stimme, die er hat, ne?
Genau, ne? So eine Art, vielleicht so eine Art Gewissen oder so, ne? Also sozusagen eine innere Stimme, die Sokrates eigentlich immer nur abrät. Ja, also die tatsächlich, also in solchen Lebenssituationen, in denen dann vor Alternativen steht oder sich fragt, na, was soll ich denn jetzt tun, da rät das Daimonion ihn dann ab. Es gibt immer wieder mal so Stellen in platonischen Dialogen, in denen es vorkommt, dass Sokrates sich so zurückzieht, gleichsam so zur inneren Beratung, also wie wir das auch kennen, in vielleicht kritischen Lebenssituationen oder so. Und da ist das Daimonion eben so eine Art innere Stimme, die ihm dazu rät. Aber hier spielt er natürlich Daimonion, kommt von Daimon, ja, also eine Art Geist, wenn man so will. Naja, es ist ja sozusagen dann offensichtlich irgendwie ein göttliches Prinzip oder ein göttliches Wesen, das nicht menschlichen Ursprungs ist, sondern göttlichen Ursprungs ist. Und wenn du, Meletos, mir also vorwirfst, an dieses Daimonion zu glauben, das mindestens, wenn es nicht selbst göttlich ist, göttlichen Ursprung voraussetzt, dann muss ich ja dann doch an ein göttliches Wesen glauben. Dann, siehe oben, kann ja nicht stimmen, dass ich gottlos bin im Sinne des Atheismus. Ja, das ist die Verteidigung gegen diesen zweiten Vorwurf oder diesen anderen Vorwurf der Asebi.
Ja, das ist natürlich witzig, weil eigentlich, wenn man ja, also man hat immer das Gefühl, das Gericht will Sokrates sagen, ja, gib mal Ruhe damit halt. Und er kommt immer mit irgendwelchen anderen Argumenten und sagt, naja, ich glaube ja an meine eigene innere Stimme und das, also dann glaube ich ja doch an etwas und so. Also ich finde das interessant, wie er versucht eigentlich mit vehementer Logik sich hier rauszureden und man aber die ganze Zeit so das Gefühl hat, das macht es eigentlich schlimmer. Das ist eigentlich ganz interessant, finde ich, an dieser Apologie, dass man das so beeindruckend findet, wie er argumentiert und gleichzeitig sich denkt, du reitest dich eigentlich immer weiter rein mit allem, was du hier erzählst. Aber darum geht es ja Sokrates auch nicht, sich hier irgendwie rauszuwinden. Er sagt ja auch später, er hat keine Verwandten hier nochmal versammelt, das hätte man wohl auch alles machen können oder so, sondern ja, er will das tatsächlich, dass hier dann gerecht entschieden wird.
Genau, und zwar, ne, es geht um Wahrheit. Ja? Es geht nicht darum, mittels Rhetorik die Richter, also diese Bürgerrichter eben zu überreden, sondern ne, durch geschickte Mittel, geschickte rhetorische Mittel. Das ist das, was die Sophisten getan haben, ja, die schwächere Sache zur stärkeren zu machen, Kraft der Redekunst, sondern es geht darum, die Richter zu überzeugen von dem, was ist. Also und zwar von dem, was Sokrates tatsächlich tut und was das Prinzip seiner Tätigkeit da in Athen eben gewesen ist, unabhängig dann von dem Urteil, das diese Richter dann sprechen. Und das kommt ja dann jetzt auch nachher, wie gelassen Sokrates dann letzten Endes sogar das Todesurteil entgegennimmt. Ne? Also es geht ihm nicht darum, üblicherweise würde man denken, so, der wird jetzt alles dafür tun, um seine Haut zu retten, ja? Und bloß nicht den Schädlingsbecher trinken zu müssen. Davon zeigt sich Sokrates vollständig unbeeindruckt. Darum geht es ihm überhaupt nicht.
Stimmt, vorher sagt er noch dieses nochmal mit der Stechfliege, ne? Und dass Athen so dieses Pferd ist. Also man hat noch diese Idee hier drin, dass er sagt, das ist nicht nur an sich gut, also oder Sachen einfach in Frage zu stellen, um die Wahrheit zu suchen, sondern das ist auch für die Gesellschaft gut, dass er das macht irgendwie. Und wenn sie ihn jetzt töten tatsächlich, dann würde ihnen da was fehlen.
Genau, also die Mitbürger, ja, sozusagen so einen Gesellschaftsbegriff haben wir da ja noch gar nicht, ne, sondern es ist wirklich ja eine, es ist ja eine Stadt, eine große Stadt und eben von Bürgern. Und genau, und da kommt dann auch dieser ganz wesentliche Satz, ziemlich gegen Ende, ja eigentlich schon, dass ein Leben ohne Prüfung für den Menschen nicht lebenswert ist. Ne?
Und er ist die Prüfung auch für Athen quasi, und aber das
Genau,
eigene
ne?
Leben
Und
muss
er ist,
auch.
also. Genau, ne? Also er prüft natürlich auch immer sein eigenes Leben, ja, das, aber damit auch das Leben anderer, ne? In diesen Gesprächen. Und es braucht so jemanden, so die These eben von Sokrates, der ein solches Prüfverfahren auch tatsächlich durchführen kann, ja, der also den Dingen auf den Grund gehen kann und ja, letzten Endes den Mitbürgern auch einen Spiegel vorhält und zu fragen, ja, weißt du das tatsächlich? Bist du dir da auch ganz sicher, dass das so ist, wie du glaubst, dass es sei? Ja, und an der Stelle ist er wirklich ein kritischer Rationalist. Also jetzt meine ich das nicht im engsten Sinne jetzt so Popper, obwohl Popper sich ja teilweise selbst dann, wenn auch dann kritisch auf Platon bezogen hat, aber sagen in dem Sinne zumindest, dass es immer auch um die kritische Prüfung von Thesen geht, die so ganz leicht von den Lippen gehen und sagen, ja, ist doch klar, so und so ist das. Ja.
Sapere aude ist der Wahlspruch der Aufklärung. Hier haben wir das schon so ein
Ja,
bisschen,
genau.
klingt das schon an. Genau, dann gibt es noch zwei weitere Reden. Also die zweite wird dann gehalten, nachdem quasi verkündet wurde, dass Sokrates jetzt schuldig ist. Und dann ist quasi die Frage, dann gab es da irgendwie so eine Art, dass man, also und sein Ankläger hat gesagt, er soll die Todesstrafe erhalten, und jetzt gibt es so eine Phase in diesem Gerichtsprozess, wo man da was anderes vorschlagen kann, also wo man sein eigenes Strafmaß dann irgendwie vortragen kann. Und da würde man jetzt sagen, also man hat immer so, das finde ich so schön irgendwie daran, auch im Kriton dann noch, immer so das Gefühl. Also sowieso, was dem Ganzen irgendwie so, finde ich, was dem überschwebt, ist so diese Idee, ist das alles eigentlich ein politischer Prozess? Also will man Sokrates eigentlich nur weghaben? Geht es tatsächlich um diese Gotteslästerung hier? Und gleichzeitig hat man immer das Gefühl, er könnte da eigentlich rauskommen. Also indem er jetzt was anderes gesagt hätte, zum Beispiel so, okay, ich erkenne die Strafe an und ich zahle so und so viel Geld oder dies und das, so hätte er hier irgendwie rauskommen können noch, und im Kriton werden wir es auch noch gleich haben, ja. Es stand alles bereit, auch noch aus dem Gefängnis zu fliehen. Aber wie heißt das? Er doubled down. Also, das ist wirklich richtig hart hier, finde ich, wie Sokrates dann sagt: Naja, ich müsste eigentlich quasi die Speisung im Prytaneion bekommen. Also, das ist so quasi die höchste Ehre, die man irgendwie im Staat bekommen kann. Das, sagt er, wäre eigentlich eine gerechte Strafe, in Anführungsstrichen, für mich. Also, man merkt, es ist sehr polemisch eigentlich hier. Aber ja, er bleibt dabei. Er sagt: Das, was ich mache, ist eigentlich ein großer Dienst an der Gesellschaft, und genau das Gegenteil, was mir hier vorgeworfen wird.
Ja, das ist natürlich herrlich, nicht? Also zu sagen, also vielleicht nehmen wir mal kurz tatsächlich das Abstimmungsergebnis dieser ersten Abstimmung, also schuldig oder nicht schuldig, fällt ja fast knapp aus. Also 280 zu 220, ne? Das sind also 30 Stimmen über den 250, also ist, dadurch 280 Stimmen für schuldig und 220 für unschuldig, immerhin. Also es ist sozusagen nicht die ganze Athener Bürgerschaft jetzt hier, die sich gegen Sokrates ausspricht. Und dann kommt in der Tat dieses so, was habe ich eigentlich verdient? Nämlich sozusagen die höchste Auszeichnung, die Athen zu vergeben hatte, nämlich die Verköstigung auf Staatskosten. so, und weil er eben genau, ne, eigentlich müssen sie ihm dankbar sein für seine kritische Tätigkeit. Ja? Das, weil er ist ja eigentlich nur den Mitbürgern und vor allen Dingen auch der Jugend. Das sind ja sehr die Jugend aus den besseren Häusern, mit denen er es da zu tun hat, den jungen Männern, und zu sagen, es denen ermöglicht, besser zu werden, tugendhafter zu werden. Und dafür verdient er eigentlich Lobpreisung und keine Strafe. Und dann sagt er aber, ich weiß schon, dazu wird es nicht kommen. Und hier sind auch meine Freunde und Schüler um mich herum und so. Und die bedrängen mich, auch was Realistischeres zu fordern. Und deshalb also fordert er auch noch dann eben diese
Stimmt, ganz am
Geldstrafe.
Ende sagt er das, ne? Ja.
Genau, ne? Genau.
Und das wird ihm
Aber
aber
so kommt er da
verwehrt,
nicht.
ja.
Also sagen, die ziehen sich wieder zurück oder stimmen ab. Und dann ist es doch eindeutiger. Also 360 Richter sprechen sich dann für die Todesstrafe aus und 140 für die Geldstrafe. Und damit ist das Urteil eben gesprochen. Und in der Tat, was sich durchhält, ist ganz klar die Haltung, das Leben ist der Güter höchstes nicht. Ne? Dieses, also es gibt bei Schiller in der Braut von Messina, in diesem Drama gibt es diesen berühmten Satz, das Leben ist der Güter höchstes nicht, aber der Übel größtes ist die Schuld. Und im Grunde handelt Sokrates nach dieser Maxime, ja, dass das bloße, das blanke Leben, das bloße Überleben, das sagt er ja auch nochmal dann jetzt gegen Ende, ne? Weil beim Tod, alle fürchten sich vor dem Tod und das ist auch so ein angemaßtes Wissen, als wüssten wir, was der Tod ist, ja? Wissen wir nicht. Das ist das große Unbekannte, ja. Aber alle tun so, als wäre das etwas, wovor man sich unglaublich fürchten muss. Vielleicht ist das ja gar nicht so, ja. Deswegen gibt es gar keine Rechtfertigung für die Todesfurcht, so Sokrates. Ne? Das ist wieder so ein Nichtwissen. Ja? Wir können das wirklich gar nicht wissen. Ne? Aber jedenfalls ist sozusagen das, was wirklich zu fürchten ist. Also nicht der Tod ist das, was zu fürchten ist, denn wir wissen gar nicht, was das ist. Aber was wirklich zu fürchten ist, ist Unrecht zu tun. Ne? Falsche zu tun, einzuknicken, jetzt, wo es darauf ankommt, nicht zu der Überzeugung zu stehen, ne? Und nicht nach ihr zu handeln. Jetzt kommt es eben darauf an, und das ist dann ja fast schon der Übergang zum Kriton im Grunde genommen, ja? Und das zeigt Sokrates eben hier, da würde er sich schuldig machen. Der Übel größtes ist die Schuld. Ja? Vorher ging es ja um die Schuld gegenüber den Göttern, dem Euthyphron. Ja? Das war ja der Vorwurf von Euthyphron gegenüber dem Vater, dass der sich gegenüber den Göttern schuldig gemacht habe. Und hier würde Sokrates sich sozusagen erst mal gegenüber dem Orakelspruch von Delphi schuldig machen, der jetzt einknicken würde. Und in einem übertragenen Sinne natürlich würde er sich an der Vernunft versündigen, in Anführungszeichen, wenn er jetzt nur seine Haut retten wollte und alles dafür tun würde, um da ungeschoren davonzukommen.
Genau, das bietet ihm Kriton aber an. Im Kriton, in dem dritten Dialog, über den wir sprechen wollen, der auch ein wahnwitziges Setup hat, finde ich. Das, also, ich kenne mich nicht aus, aber das sicherlich von Platon dazu gedichtet wurde irgendwie. Also dass das quasi so fast in medias res beginnt. Also, Sokrates ist im Gefängnis. Ich finde sowieso immer interessant, dass die immer alle da im Gefängnis bei Sokrates irgendwie dann noch sind in der Zelle. Das ist im Phaidon ja sogar auch so, dass da mehrere dann da noch sind in seinen letzten Stunden. Und Sokrates schläft quasi noch und Kriton ist schon in diese Zelle reingekommen und beobachtet ihn beim Schlafen. Das finde ich so eine auch sehr, ich weiß, irgendwie so weichen Anfang, irgendwie fast schön freundschaftlichen Anfang von diesem Gespräch. Und das hat auch, baut direkt so eine Schwere auf. Also, das ist, finde ich, schon auch diese literarische Qualität davon. Und Kriton sagt jetzt: Naja, wir haben jetzt eigentlich alles zusammen, du kannst jetzt fliehen. Denn es ist so, dass es muss ein Schiff erst einlaufen in Athen. Ich glaube, es liegt an einem bestimmten Feiertag oder sowas. Und wenn das so ist, dann am nächsten Tag wird Sokrates diesen Schierlingsbecher bekommen und dann sterben. Und deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, okay, wie lange hat er eigentlich noch? Da müssen die warten. Und jetzt ist es klar, dass das wahrscheinlich bald passiert. Und deswegen versucht Kriton, Sokrates jetzt nochmal zu überzeugen. Hau hier ab, du musst jetzt hier nicht dich töten lassen von Athen. Und er versucht quasi auch so Zweifel auszuräumen und sagt, naja, auch wenn du jetzt, wahrscheinlich hast du Angst, dass wenn du fliehen würdest, dass dann, was ist dann mit deinen Kindern oder was ist dann mit deinem Ruf oder was ist dann deine finanzielle Situation und so. Und dann sagt Kriton, aber dafür habe ich eigentlich gesorgt, also das ist eigentlich kein Problem, du könntest jetzt los. Und dann sagt Sokrates, aha, interessant, da müssen wir jetzt mal drüber reden, wie es sich eigentlich damit verhält. Ja.
Ja, ganz genau, ne? Und also der Kriton ist offensichtlich ein gleichalter Freund. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil viele Freunde von Sokrates ja auch jünger gewesen sind, so als seine Schüler. Ist ein gleichalter Freund, offenbar ein wohlhabender Freund. Wahrscheinlich hat er den Aufseher da bestochen, um ins Gefängnis zu kommen. Und er hätte auch genug Geld, um Sokrates zur Flucht zu verhelfen. Die Möglichkeit bestand. Die Athener haben das Todesurteil gar nicht so gerne vollstreckt. Also lieber war das Exil genommen. Also Sokrates hätte einfach ins Exil gehen
Das
können.
hätte er auch als Strafe für sich selber quasi schon im Gerichtsprozess
Genau.
vorschlagen können, ne?
Genau, hat er ausgeschlossen. Er ist Athener und wollte auch in Athen bleiben. Also das heißt, es wäre sogar eine Möglichkeit gewesen, als Alternative noch zur Geldstrafe ins Exil zu gehen. Das hat er ausgeschlossen und Kriton will ihn jetzt davon eben überzeugen. Und in der Tat, dass ein Monat lang dieses Urteil nicht vollstreckt werden kann aufgrund dieses kultischen Ereignisses, dieser Fahrt des Schiffes da nach Delos, zeigt übrigens nochmal die Omnipräsenz des Kultischen und des Religiösen in dieser Gesellschaft, ne? Also dass das durchaus dann auch eine Rolle spielt. Also in dem Falle einen strafaufschiebenden Charakter hat, ne? Und genau, und diese Zeit nutzt jetzt Kriton, um Sokrates zu beknien. Bitte, bitte, lass uns dir zur Flucht verhelfen. Wir und deine anderen Freunde wollen dich eben nicht verlieren und du kannst leicht ins Exil gehen und die Athener hätten auch gar nichts groß dagegen unternommen. Also die Möglichkeit ist eine reelle gewesen. Und genau, wie sie sagen, Sokrates sagt so, ja, nicht so schnell, ja, du lässt dich jetzt sozusagen so von deinem Eifer übermannen, aber das will jetzt mal kühlen Mutes erstmal bedacht werden, ob das Ziel das Richtige ist. Ja, also du setzt schon so voraus, dass es klar ist, hier rauszukommen aus dem Gefängnis, weil es halt eben ein Fehlurteil gewesen ist, ganz offensichtlich und so weiter und so fort. Aber lass uns doch erstmal nochmal genauer untersuchen, ob eben die Flucht richtig wäre, ob es das richtige Ziel wäre. Und dann können wir ja mal sehen, was passiert.
Und am Anfang bringt er dann quasi so ein Argument, das erstmal sagt, also es geht jetzt ihm nicht um den Verlust des Geldes, dass es seinen Kindern schlecht geht oder dass der Ruf dann irgendwie ruiniert ist, dass das jetzt nicht seine Hauptantriebsfeder eigentlich ist, das nicht zu tun, diese Flucht.
Nee, also genau, also also Kriton führt ja mehrere Argumente an, also er versucht ja Sokrates eben zu überzeugen und dann, dass es für Kriton selber ein Unglück wäre, einen solchen Freund wie Sokrates zu verlieren und andere auch. Also es gibt eben nur einen Sokrates, aber dann natürlich schon auch, was sollen die Leute denken? Also jetzt hast du schon so einen reichen Freund wie mich und ich hätte dich leicht irgendwie auslösen
Ah, was soll
können
die
und
Leute
dir
von
leicht
mir
zur Flucht
denken?
verhelfen können, ja. So nach dem Motto, ne, so. Und gerade die Meinung der Leute, also hoi polloi im Griechischen, spielt hier immer mal wieder eine große Rolle. Und wenn man schon ein bisschen etwas über Sokrates erfahren hat und Platon gelesen hat, weiß man, welchen Stellenwert die Meinung dieser hoi polloi hat, nämlich gar keinen. Also das kann überhaupt gar kein Argument sein, aber Kriton führt es gleichwohl an.
Sondern das ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist eigentlich diese Prämisse, von der Sie jetzt auch erstmal ausgehen, man soll nie Unrecht tun. Also die Gerechtigkeit quasi ist hier eine der hohen Tugenden und das sieht Kriton auch ein, dass man das nicht machen soll. Und dann geht es eben immer weiter, bis sie dann dazu kommen, dass auch nicht der, dem Unrecht geschehen ist, dann wieder Unrecht tun darf. Und dann ist wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, ja, ist das denn Unrecht? Also jetzt zu fliehen, also Unrecht gegen wen eigentlich?
Genau, ne, das ist genau das. Und es ist auch nicht gesagt, dass man, wenn einem selber Unrecht widerfahren ist, dass einen das dazu legitimiert, selbst dem gegenüber Unrecht zu tun oder denjenigen Unrecht zu tun, der einem selbst Unrecht zugefügt hat. So Auge um Auge, Zahn um Zahn, das funktioniert hier nicht, ja. Und dahinter steht auch noch eine These, die Platon in einem anderen Dialog, dem Gorgias, stark macht, nämlich das Unrecht tun schlimmer ist als Unrecht leiden. Ja. Unrecht tun ist schlimmer als Unrecht leiden, deswegen steht dieses Unrecht tun so hier im Vordergrund. Dass Sokrates ein Unrecht widerfahren ist, steht überhaupt nicht zur Debatte. Also Sokrates hat sich ja verteidigt. Das ist ja vollkommen klar, dass er das für ein Fehlurteil hält. Also sowohl den Spruch als auch letztlich das Strafmaß. Er hat ja in eine andere Richtung plädiert. Ne? Also dass ihm in diesem Sinne Unrecht widerfahren wurde, dass es ein Fehlurteil war, das steht nicht zur Debatte. Die Frage ist, ob das ihn dazu legitimiert, selbst ein Unrecht zu tun, nämlich gegen die Gesetze Athens zu verstoßen. Und das ist jetzt, glaube ich, dann das philosophische Zentrum dieses Dialogs.
Genau, weil dann passiert irgendwie was, was man nicht erwartet. Und zwar, dass die Gesetze Athens selber auftreten, so ein bisschen als Figur jetzt in diesem Dialog, beziehungsweise erfindet Sokrates diese personifizierten Gesetze und fragt so ein bisschen, naja, was würden die eigentlich sagen, wenn ich jetzt fliehen würde? Und ich hatte das Gefühl, dass das fast so eine Art Slippery Slope-Argument ist, also es ist ganz schön interessant, wie aufbrausend die Gesetze Athens da jetzt so auftreten eigentlich und wie man fast das Gefühl hat, naja, wenn er jetzt flieht, dann ist quasi komplett alles eigentlich, die komplette Idee von Gesetzen und Athen als Staat und sowas alles eigentlich gefährdet. Und es ist diese Idee, also beziehungsweise schauen wir da heute so drauf zurück, dass wir sagen, hier ist eigentlich so ein Staatsvertragsargument, was wir später bei Thomas Hobbes und anderen auch haben, was heute ganz wichtig ist, wenn wir uns das Vertragswesen und Verfassung und so anschauen, dass quasi Sokrates jetzt kommt mit diesem Argument, naja, indem ich nicht weggezogen bin, sagt er, aus Athen, also als ich dann irgendwie volljährig war oder ein voller Bürger Athens, hätte ich ja jederzeit Athen verlassen können, ich hätte irgendwo anders hingehen können, nach Kreta oder so, habe ich aber nicht gemacht, und da ich hier geblieben bin, habe ich quasi einen Vertrag unterzeichnet, und das bedeutet, ich muss mich diesen Gesetzen beugen, egal ob, wie Sie gerade schon gesagt haben, das Gericht zu Unrecht entschieden hat. Wenn das so entschieden ist, dann muss ich mich töten lassen, quasi in letzter Konsequenz.
Genau, also die Analogie zum Gesellschaftsvertrag oder zum Kontraktualismus der Neuzeit, ein bisschen anders ist er gelagert. Ich verstehe die Analogie, weil im Kontraktualismus, ob jetzt Hobbes, Rousseau oder wer auch immer, geht es ja darum, dass überhaupt erstmal alle Bürger aus einem Naturzustand, das heißt einem vorvertraglichen Zustand, allererst einen solchen Vertrag schließen. Das ist sozusagen die Verfassung dann des Gemeinwesens. Die ist hier ja schon vorausgesetzt. Also wenn es ein Vertrag ist, dann ist es sozusagen so ein impliziter Vertrag, den das Individuum, also der Bürger, gewissermaßen mit dem ja schon verfassten Gemeinwesen eingeht, dadurch, dass er nicht weggeht, ne? Und in der Tat, und damit gewissermaßen ein Versprechen gibt. Und hier könnte man erneut eine Parallele zu Kant ziehen, nämlich der kantischen Philosophie des Versprechens, das immer zu halten ist. Wir kennen das, ja, man darf niemals lügen nach Kant, und zwar. Sie haben gesagt, slippery slope, ja, oder das kantische Argument ist ein Universalisierbarkeitsargument, ne? Wenn jeder das so tun würde, ja, also wenn jeder im gegebenen Fall ein rechtmäßig zustande gekommenes Urteil, auch wenn man es für ein Fehlurteil hält und vielleicht sogar eines ist, ja, aber wenn jeder im gegebenen Fall ein rechtmäßig zustande, also nach den Gesetzen des Landes zustande gekommenes Urteil, weil es ihm halt nicht passt, nicht anerkennt und es eben nicht vollstreckt oder sich dem entzieht, dann wird, könnte man jetzt sagen, diesem Gesellschaftsvertrag die Grundlage entzogen. Oder bei Kant, ne, wenn sozusagen wir Versprechen geben, aber wenn es uns dann gerade so eben in den Kram passt, es dann doch brechen, dann wird gewissermaßen dem Ganzen die Geschäftsgrundlage entzogen. Wir können uns auf gar kein Versprechen mehr verlassen. Es gibt dann gar kein Versprechen mehr. Ja? Ein Versprechen ist dann mehr wert, ne? Sondern Versprechen müssen gehalten werden. Das gehört zu dieser Einrichtung, zu dieser Institution dazu. Und genauso ist es mit den Gesetzen, die nicht nur zu befolgen sind, sondern auch im Sinne der Justiz, der Gerichtsbarkeit, wenn eben nach den Gesetzen ein Urteil gesprochen wurde, dann muss man sich dem auch fügen. Ne? Und dann zeigt es sich eben auch, selbst wenn man glaubt, dass einem Unrecht widerfahren wurde, in dem Sinne, dass es sich um ein Fehlurteil handelt. Ne? Und dieses Versprechen hat Sokrates gegeben durch zwei Dinge. Erstens, in der Tat, er ist nicht weggegangen. Ja, also sozusagen, er hätte ja Athen verlassen können. Und zweitens, er hat auch nichts dazu getan, die Gesetze zu ändern. Das ist nämlich ein Punkt, den er hier auch noch macht, nämlich die Überzeugung. Also Gehorsam und Überzeugung. Das eine ist sozusagen wirklich die Gesetze zu befolgen. Das andere ist aber auch, wie wir es eben einer Demokratie kennen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das kein blinder Gesetzesgehorsam ist. Das wird auch gelegentlich in der Literatur diskutiert. Ist das eigentlich so? Müssen wir uns immer an Gesetze eines jeden Landes halten, auch in Diktaturen und in Unrechtssystemen und so weiter und so fort? Deswegen ist, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier die Möglichkeit eingebaut wird, für Bürger darauf hinzuwirken, dass Gesetze geändert werden. Also wie wir es eben auch haben, jetzt durch den demokratischen Souverän eben im Sinne einer demokratischen Legislative, dass wir darauf hinwirken können, dass Gesetze geändert werden, dass neue Gesetze gemacht werden. Und das fällt ja alles unter den Begriff der Überzeugung. Und davon hat Sokrates dann jetzt bezogen auf seinen Fall ja auch keinen Gebrauch gemacht. Das heißt, er hat in gewisser Hinsicht diesen Vertrag unterzeichnet und jetzt muss er sich auch an ihn halten. Jetzt muss er halt auch hier Rechtstreue eben zeigen. Das wäre sein Unrecht tun, wenn er sich dem jetzt entziehen würde, also einem rechtmäßig zustande gekommenen, wir würden heute vielleicht sagen, einem nach den Prinzipien des Rechtsstaates rechtmäßig zustande gekommenen Urteils.
Ja, das ist natürlich einfach symbolisch unglaublich stark, so, also nicht nur so aufzutreten vor Gericht, also im Leben auch, aber dann vor Gericht, dann sich verurteilen zu lassen, dann noch eine Belohnung zu fordern, anstatt einer Strafe, dann verurteilt zu sein und dann nochmal zu sagen, na, ich lasse das jetzt aber auch noch mit mir machen, weil ich so stark an die höhere Idee quasi glaube, der Rechtmäßigkeit. Das hat ja wirklich so einen Märtyrercharakter für die Wahrheit oder die Philosophie oder sowas hier ist. Und trotzdem würde man natürlich heutzutage sagen, also das finde ich spannend in diesem Dialog, weil man liest es und denkt sich, er hat eigentlich einen Punkt. Also man kann, es gibt ja dieses, das ist, wäre salopp gesagt jetzt bei Kant, aber so, naja, wenn das jeder machen würde oder wenn wir einfach immer Sachen so auslegen könnten, wie wir das gerade für richtig halten, wie soll dann eine Gesellschaft eigentlich so funktionieren? Und gleichzeitig ist das natürlich ein spannender Fall, weil es ums Leben geht, ums Menschenleben, das in einem auch noch offensichtlich eventuell politisch motivierten Prozess hier jetzt geopfert werden soll. Und wir kennen ja viele Philosophen, die aus Unrechtsstaaten emigriert sind und dann noch weitergearbeitet haben und so. Und heutzutage würde man wahrscheinlich auch, wenn man zu Unrecht zum Tode verurteilt werden würde, sagen, ja, ich fliehe trotzdem und ich kann trotzdem sagen, dass es wichtig ist, Gesetze einzuhalten, wenn wir in einem rechtsmäßigen Staat oder einem Rechtsstaat leben. Oder man könnte auch sowas sagen wie, naja, das würden vielleicht spätere dann Vertragstheoretiker auch sagen. Oder man könnte es mit Kant auch argumentieren, dass man sagt, naja, das Menschenleben, das ist wichtiger jetzt als, also das ist ein Recht an sich quasi, dass das im Sinne dieser Zweckformel zum Beispiel von Kant, so dass da darf man gar nicht drüber verfügen als Staat und so. Also es würden uns viele Sachen einfallen, glaube ich, die man dagegen vorbringen könnte, gegen diese Argumentation. Und trotzdem ist sie erstaunlich stark und interessant, finde ich, wenn man sie im Kriton so liest.
Ja, also vor allem, also ich glaube, der Hinweis ist schon wirklich wichtig. Bei aller Kritik, die ja auch historisch sozusagen überliefert ist, nicht zuletzt durch Platon, die Sokrates auch an der Verfassung, sozusagen, also der konkreten Verfasstheit sozusagen der politischen Situation des Athens seiner Zeit hatte, hier an dieser Stelle im Kriton erscheint Athen als ein funktionierender Rechtsstaat. Und das ist, glaube ich, das ist sehr wichtig. Also es ist hier nicht von der politischen Justiz oder von der Diktatur oder irgendwas die Rede, sondern die Gesetze, die er hier personifiziert, haben ihn gut behandelt. Ne? Sozusagen, sie haben ihm seine Erziehung angedeihen lassen, seine Eltern sind nach den Ehegesetzen eben verheiratet etc. Das sind so die Beispiele, die er ja nennt. Ja? Und er hat fast 70 Jahre in dieser Stadt eben zugebracht. Er hat für sie gekämpft als Soldat im Krieg oder in diversen Kriegen. Er hat sie ja verteidigt und so weiter und so fort. Das heißt, wir bekommen hier nicht das Bild eines Unrechtsregimes oder irgendwas, ne? Dass diese ausgelosten Bürgerrichter offensichtlich in diesem Fall mal daneben gelegen haben, ist tragisch, sozusagen auch für die Philosophie. Aber das System als solches, also der Rechtsstaat, um den geht es. Und indem Sokrates ihn zeitlebens gleichsam immer wieder ratifiziert hat, ne, kann er nicht jetzt, wo er ihm gleichsam zum Opfer gefallen ist, sich ihm entziehen. Also jetzt geht es wirklich um Prinzipientreue. Jetzt geht es darum, dann wirklich auch bis zum Ende Philosoph zu bleiben und nicht einzuknicken. Ja? Und sowohl für Platon und Sokrates als auch für Kant ist das Leben, nochmal mit Schiller gesprochen, nicht das höchste Gut. Übrigens kennt auch Kant die Möglichkeit der Todesstrafe. Das wäre jetzt Thema wahrscheinlich für einen anderen Podcast. Ne? Also sagen, auch bei Kant rangiert das Leben, also als das sozusagen das nackte Leben, das physische Leben, nicht am höchsten. Ne? Die Würde ist noch drüber. Also das ist nochmal ein anderes Fass gewissermaßen, das zu öffnen wäre. Aber hier, glaube ich, ist ganz entscheidend sozusagen diese Einsicht darin, dass wir es uns nicht einfach aussuchen können, wann wir sozusagen den Gesetzen folgen und uns den Gesetzen unseres Landes eben unterwerfen. Wenn wir davon profitieren und wenn es uns damit gut geht, ja. Aber wenn wir dann tatsächlich in so eine Situation kommen, in der Sokrates sich vorfindet, dann lieber dann doch nicht. Ja, und dann beuge ich das oder breche sogar das Gesetz. Eben dann gilt dann tatsächlich schon das Argument, wenn das dann alle machen würden. Ja, das wäre eine Inkonsequenz, eine Inkohärenz, eine kognitive Dissonanz, könnte man auch sagen. Und derer will sich Sokrates so am Ende seines Lebens nicht schuldig machen. So möchte er auch nicht in Erinnerung bleiben. Und in der Tat, der Phaidon spendet ja dann sogar noch Trost, indem Sokrates dann da, aber ganz platonisch eigentlich, das ist ja ein späterer Dialog, dann dafür argumentiert, dass es mit dem physischen Tod nicht zu Ende ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das eigentliche Leben dann ja erst anfängt, wenn die Seele aus ihrem Körper dass der Leib für sie ja darstellt, befreit ist und dann sozusagen sich rein betätigen kann. Also es wird ja sogar noch besser. Eigentlich haben die Athener ihm ja sogar einen Gefallen getan, indem sie ihn aus diesem Leibgefängnis befreien, ja, und sozusagen die Seele dann fortbestehen kann. Also das kommt ja dann noch danach. Das wird ja noch danach geliefert, aber davon kann ja im Moment noch keine Rede sein.
Ja, stimmt. Macht ja fast sogar ein bisschen schwächer eigentlich, also das Argument dadurch, dass man, wenn man später erfährt, dass Sokrates eh eigentlich kein so Problem damit hat zu sterben, aber
Ja.
wenn man das so
Auch
sehen will.
deshalb ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, diese drei Dialoge so in der Klammer zu lesen, also Euthyphron, Apologie im Kriton und den Phaidon nochmal getrennt zu betrachten. Auch weil vielleicht im Phaidon tatsächlich noch viel mehr Platon drin steckt, während wir es bei den früheren Dialogen noch stärker mit dem historischen Sokrates zu tun haben. Auch wenn es bei dem Kriton nicht so ganz eindeutig ist, ob er wirklich ein Frühdialog ist oder ob er sogar schon näher an der Politeia steht oder so, aber das sind eher philologische Fragen, die uns nicht beschäftigen müssen. Aber im Phaidon steckt auf jeden Fall schon sehr viel Platon drin, also von Platons eigener Philosophie gewissermaßen. Aber diese Form der Rechtschaffenheit, die wir hier finden, also im Kriton, nach allem, was man jetzt auch noch so aus anderen Quellen, Xenophon zum Beispiel, ist ja ein anderer Schüler von Sokrates, der ja auch Memorabilien, Erinnerungen an Sokrates hinterlassen hat, der eine unabhängige Quelle ist, und der bestätigt Platon an dieser Stelle eben auch, dass Sokrates hier tatsächlich in Erscheinung tritt, wie er wohl gewesen ist, nämlich als ein Rechtschaffender, um tatsächlich das richtige Leben bemühter Philosoph gewesen ist, bis zum Schluss.
Ja, das nimmt man auch mit, oder? Also das ist wirklich ein tolle Dialogstrilogie, um sich damit zu beschäftigen. Was haben Sie denn vielleicht mitgenommen aus, also Sie sagen ja, Sie erarbeiten sich das durch die Lehre ja auch. Was haben Sie da gelernt oder was finden Sie so interessant an diesen drei Dialogen so zusammen?
Gar nicht so leicht, das jetzt sozusagen so auf wenige Sätze oder so zu kondensieren und zusammenzubringen. Ich finde tatsächlich diese Form der Konsequenz unglaublich beeindruckend. Also die Kant hat ja, das ist jetzt mehrfach, haben wir diesen Bezug zu Kant hergestellt und ich glaube auch nicht, dass er äußerlich ist. Kant hat ja so Maximen des gesunden Menschenverstandes unterschieden und etwa dieses also das Selbstdenken, nicht? Sapere aude, dann die liberale Denkungsart, also jederzeit vom Standpunkt eines anderen denken und dann die konsequente Denkungsart, also mit sich selbst einstimmig denken. Und dieses mit sich selbst einstimmig denken bezieht sich nicht nur auf so formallogisches, dass ich mir nicht formallogisch widerspreche, indem ich jetzt ein Argument versuche vorzubringen, mir dabei selbst widerspreche. Das ist damit nicht auch gemeint, aber nicht im Kern, sondern das führt, glaube ich, Sokrates in diesen Dialogen wunderbar vor, also von Platon verfassten Dialogen vor, mit sich selbst einstimmig zu denken. Also gerade dann, wenn es drauf ankommt. Also das ist keine Schönwetterphilosophie gewissermaßen und Sonne hat es ja in Athen reichlich gegeben, damals schon. Ja, sozusagen, also dass man einfach so locker flockig da irgendwie an schönen Orten oder im Schatten von Bäumen dann sitzt und philosophiert, sondern hier geht es ja nun wirklich um Leben und Tod und zwar um das eigene Leben von Sokrates. Und da erweist es sich dann eben, ob das alles andere nur Lippenbekenntnisse gewesen sind und Worte oder aber ob man dafür auch tatsächlich steht und in diesem Sinne eine konsequente Denkungsart pflegt. Und ich glaube, in diesem Sinne kann man diese drei Dialoge gut zusammenlesen und das auch als Lektion mitnehmen, dass Philosophie auch nicht, natürlich ist Philosophie Theorie, Theoria, also eine Art der Betrachtung, der Kontemplation, der Meditation, aber sie steht im Leben und sie muss auch sich irgendwie mit dem Leben decken. Also das eine zu sagen, das andere zu tun, ich habe eben schon den psychologischen Begriff der kognitiven Dissonanz genannt, das ist irgendwie nicht gut. Ja? Und Sokrates ist so eine Figur, wie viel davon historisch wahr ist, werden wir nie erfahren. Ja? Aber zumindest aus diesen Werken heraus tritt er uns gegenüber als eine Figur, die für diese Einstimmigkeit, für diese Konsequenz, ja, für diese unerbittliche Konsequenz eben steht, wie kaum ein anderer. Das vielleicht ist so eine Sache, die man gut mitnehmen kann und die ich auch mitgenommen habe.
Ja, ich fand das auch ganz toll, die Dialoge nochmal zu lesen und jetzt auch nochmal zu besprechen. Also ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, Wahnsinn, was da alles für Themen drin sind, die uns heute irgendwie noch anfassen oder wo wir denken, ah, das ist spannend oder stimmt, so habe ich es vielleicht noch gar nicht gesehen oder auch vielleicht Bezüge sehen, die hier gar nicht unbedingt angelegt sind, aber die wir heute da drin entdecken. Also ich würde auch tatsächlich sagen, habe ich glaube ich noch nie am Ende von irgendeiner Folge gesagt, man muss die lesen. Also das ist, wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, dann würde ich das wirklich empfehlen. Natürlich kann man auch andere platonische Dialoge sich angucken, aber ich finde gerade diese drei zusammen, also vor allem auch Apologie und Kriton, aber gerade mit dem Euthyphron am Anfang ist es schon auch sehr, sehr spannend, weil es da so hingeleitet wird auch zu diesem Prozess und man hat einerseits diese Sokrates-Geschichte und gleichzeitig aber auch diese eigentlich ganz unterschiedlichen Themen, die hier besprochen werden und gleichzeitig hat das aber alles diese Kohärenz in dieser Person Sokrates und in diesem Wesen des Philosophierens. Also ich fand es auch ganz beeindruckend und ja, wollte mich nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie da mit mir jetzt in diesem Höllenritt oder durch diese drei Dialoge durchgegangen sind.
Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen.
Und genau, wir schauen dann, dass wir hier irgendwie mit Phaidon weitermachen und genau, hören uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.